ARD.
Welt macht China. Komplette staatliche Kontrolle. Das verbinden viele mit dem sogenannten Social Credit System in China. Also es gibt diese Vorstellung, dass das Verhalten jeder Person mit einem Punktesystem lückenlos überwacht und bewertet wird. Bei Rot über die Ampel gehen? Punktabzug. Regierungskritischer Kommentar im Internet? Punktabzug. Blutspenden, Punkt Gewinn. Aber die Wirklichkeit des Social Credit Systems sieht anders aus.
Also im Prinzip ist es wirklich ein Gewusel aus verschiedensten Listen und Datenbanken, die von an die 50 verschiedenen Behörden und Regulierungsorganen verwaltet werden.
Bürgerinnen und Bürger werden vor allem dann von dem System erfasst, wenn sie ihre Schulden nicht bezahlen. Ähnlich wie die Schufa bei uns. Für die Überwachung der Menschen braucht der Staat das Social Credit System nicht.
Dafür wurden ganz unabhängig davon und schon weitaus früher ganz eigene, separate Systeme zur Überwachung aufgebaut.
In der chinesischen Wirtschaft wiederum ist das Social Credit System schon lange gang und gäbe und deutsche Unternehmen sind darüber sogar ganz froh.
Es wird tatsächlich eher als ein Werkzeug gesehen, mit dem man sehr schnell, sehr einfach und sehr unkompliziert Daten von Konkurrenten, von möglichen Zulieferern, von möglichen Kunden finden kann, und die nutzen das System eher für sich.
In dieser Folge schauen wir uns an, was es mit dem Social Credit System auf sich hat, wie die Menschen damit umgehen und was es für deutsche Unternehmen in China bedeutet. Welt macht China findet ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Wir erinnern uns noch an die Schlagzeilen vor einigen Jahren, zum Beispiel das überwachte Volk, Chinas Sozialkreditsystem oder China auf dem Weg in die IT-Diktatur oder auch Punkteabzug für zu seltene Besuche bei den Eltern. Ja, so wurde in Deutschland das Social Credit System in China beschrieben, aber was ist da dran? ARD-Korrespondent Benjamin Eisel in Beijing, du bist mir zugeschaltet. Hallo Benjamin.
Hi Joyce.
Erst einmal die Frage, was ist dieses sogenannte Social Credit System denn nun eigentlich?
Ja, das Social Credit System ist zunächst mal ein Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Bewertungssysteme in China auf verschiedenen Ebenen, die zum Teil miteinander verbunden sind, aber ganz häufig auch nicht. Zum Beispiel gibt es Bewertungssysteme für Unternehmen. Das ist jetzt sehr weit fortgeschritten in China schon. Also, wie machen Unternehmen Business? Halten die sich an die Gesetze? Zahlen sie ihre Kredite, ihre Schulden zurück? Das ist das eine. Dann gibt es Systeme, die die Kreditwürdigkeit von Individuen bewerten. Also ähnlich wie die Schufa in Deutschland. Zum Beispiel muss ich bei einem guten Rating, bei einer guten Bewertung keine Kaution hinterlegen, wenn ich mir mit meinem Smartphone ein Mietfahrrad miete auf der Straße. Und es gibt zumindest als Idee und als Modellversuch das Social Credit System für das gesellschaftliche Verhalten von Menschen. Und davon haben viele Menschen in Deutschland auf jeden Fall schon mal was gehört.
Social Credit System, das ist so ein sperriger Begriff und im Deutschen wird das als Sozialkreditsystem übersetzt. Aber diese Übersetzung ist ja dann eigentlich falsch, weil es geht weder um die Kredite noch geht es um Soziales.
Ja, genau. Im Grunde genommen ist das einfach falsch übersetzt. Ein sogenannter False Friend. Social steht in diesem Fall für gesellschaftlich und Credit für Bewertung. Das kennt man auch aus dem Studium. Da gibt's auch Credits. Und das sind ja keine Kredite, die man da bekommt. Vielleicht wäre die bessere Übersetzung Gesellschaftspunkte oder Gesellschaftsbewertungssystem. Ja, oder man bleibt einfach beim englischen Begriff.
Okay, also wir bleiben hier im Podcast bei dem englischen Begriff. Das ist auch ein ziemlich bekannter Begriff. Das Social Credit System, das ist eigentlich eher für Unternehmen in China gedacht. Dazu kommen wir später noch ausführlicher. Mit dir, Ben, reden wir jetzt erstmal darüber, was das System für die einzelnen Menschen bedeutet. Hier bei uns hat sich die Vorstellung ja festgesetzt, es gäbe so ein landesweites Punktesystem. Also jeder Bürger, jede Bürgerin hat einen Punktestand, der je nach Verhalten steigt oder senkt.
Ja, das werde ich oft gefragt. In meiner Familie, Freunde oder auch Leute, die ich treffe, wenn ich in Deutschland bin und erzähle, dass ich in China lebe, dann sagen ganz viele, wirklich viele sehr schnell, Mensch, China, krass, da gibt's ja dieses Social Credit System, da gibt's ja dieses Social Scoring, bist du denn auch Teil davon? Wie funktioniert das denn, wenn du bei Rot über die Ampel gehst und so weiter? Und da muss ich dann erstmal bremsen und sagen, Moment, das System gibt's gar nicht so und ich bin auch nicht Teil davon. Das ist nicht so, wie man sich das in Deutschland häufig vorstellt und dann sind viele überrascht.
Aber es gibt ja schon ja, sogenannte schwarze Listen, also zum Beispiel bei der chinesischen Bahn. Und wir haben ja auch diese Bilder im Kopf von so Anzeigetafeln an großen Straßenkreuzungen, wo Verkehrsverstöße angezeigt werden mit einem Bild von der Person, die sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hat. Gehört das zum Social Credit System?
Es kann tatsächlich passieren, dass wenn man zum Beispiel im Hochgeschwindigkeitszug eine Zigarette raucht und dabei erwischt wird, dass man dann auf eine solche schwarze Liste kommt bei der Bahn und dann zum Beispiel erstmal keine Tickets mehr für Hochgeschwindigkeitszüge buchen kann. Die sind nämlich in China immer an den Personalausweis bzw. an den Reisepass gebunden und dann kann man Leute ganz einfach sanktionieren. Das gibt es. Diese Ampeln, Stichwort Naming and Shaming, das habe ich auch schon gesehen, dass dann zum Beispiel ein Foto angezeigt wird, wenn man bei Rot über die Ampel geht. Das gibt's auch, habe ich gesehen, in Shanghai, wenn man hupt, da wird dann die Autonummer angezeigt auf einer großen Tafel, dass man gehupt hat und wahrscheinlich muss man dann auch eine Strafe zahlen. Das gibt es alles. Das ist auch Teil des chinesischen Überwachungsstaats. Ja, aber dieses zentrale Punktekonto für alle, von dem man immer wieder bis heute auch in Deutschland hört, das gibt es nicht. Es werden an vielen Stellen Daten gesammelt, ganz klar in China. Aber häufig sind diese Systeme gar nicht miteinander vernetzt. Da gibt es keinen Datenaustausch. Das sagt auch Katja Drinhausen. Die arbeitet beim Berliner China Think Tank Marix und forscht dort seit langem zum Social Credit System. Sie sagt, dieses System ist eben nicht diese große dystopische Datenkrake und auch viel weniger automatisiert, als viele denken.
Also im Prinzip ist es wirklich ein Gewusel aus verschiedensten Listen und Datenbanken, die von an die 50 verschiedenen Behörden und Regulierungsorganen da zusammen quasi reguliert und verwaltet werden. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie komplex das System ist und warum es manchmal vielleicht einfacher ist zu denken, das ist alles ein KI-gesteuertes Supersystem, wo quasi Xi Jinping auf Knopfdruck im Zweifelsfall auch ein Individuum sanktionieren könnte.
Kann er offenbar nicht und ja, es ist, wie gesagt, komplizierter und deutlich unübersichtlicher, als sich das viele vorstellen.
Aber auch wenn es jetzt keine zentrale Datenbank gibt, es gibt ja diese Städte oder es gab ja diese Städte, die mit Punktekonten experimentiert haben oder es bis heute tun. Und du hast dir ja eine dieser frühen Modellprojekte angesehen in Rongcheng im Landesteil Shandong. Das liegt ganz im Osten Chinas am Gelben Meer. Womit hat man in Rongcheng experimentiert? Also wie können wir uns dieses Pilotprojekt vorstellen?
Ja, das wurde tatsächlich als Modellstadt angepriesen, dieses Rongcheng, bis vor einigen Jahren noch, was eben das Social Credit System für Individuen angeht, für einzelne Menschen, für gesellschaftliches Verhalten. Und ich glaube auch, dass vieles, was sich bei den Menschen in Deutschland so eingebrannt hat bezüglich des Social Credit Systems, dass das eben auch aus der Berichterstattung von dieser Zeit stammt, als dieses Modell dort getestet wurde. Ich habe zum Beispiel im Internet dieses Video hier gefunden, das stammt aus dem Jahr 2019 und da wird auf dieses Modellprojekt Rongcheng verwiesen. In diesem Film wird dann gezeigt, wie man zum Beispiel günstiger Bus fahren kann, wenn man alten Leuten hilft, zum Beispiel Mitarbeit in einer Kantine für Rentnerinnen und Rentner und dann gibt es zum Beispiel auch freien Eintritt für Sehenswürdigkeiten, zumindest laut diesem Werbefilm für das Social Credit System in Rongcheng.
Ja, und dann bist du ja nach Rongcheng gefahren und hast dir das Ganze angeschaut. Man könnte jetzt den Film glauben, aber wahrscheinlich sieht die Realität doch anders aus, oder?
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich dort angekommen bin, Rongcheng ist wirklich sehr sauber. Und da dachte ich, naja, vielleicht hängt das ja mit dem Social Credit System zusammen, weil da schmeißt keiner Müll auf die Straße, weil es dann Punkteabzug gibt. Das ist aber offenbar nicht so. Ich habe mich nämlich dort umgesehen und umgehört und bin zum Beispiel in einen Supermarkt gegangen, der draußen auf der Fassade groß damit wirbt, dass man dort Punkte einlösen kann, um dann Rabatt zu bekommen. Aber in diesem Supermarkt hat dieses System bislang niemand genutzt. Die Leute, die ich dort angesprochen habe, die haben auch gar nicht davon gehört, dass man das nutzen kann. Dort in diesem Supermarkt, obwohl es draußen angeschrieben steht. Und was wir da hören, das ist eine Verkäuferin, die da an der Kasse stand. Und sie sagt, ja, früher habe es das mal gegeben, aber jetzt würden diese Punkte auch gar nicht mehr gesammelt. Das sei alles vor ihrer Zeit gewesen und sie ist seit letztem Jahr dort im Supermarkt.
Also es gibt keinen Rabatt mehr im Supermarkt für ja, gesellschaftlich, in Anführungszeichen, gutes Verhalten. Was sagen denn die anderen Menschen zu dem Punktesystem?
Fast alle Leute, mit denen ich mich in Rongchang unterhalten habe, haben zwar schon mal davon gehört, aber keine Person, mit der ich mich unterhalten habe, hat dieses System jemals genutzt oder wusste zum Beispiel, wie viele Punkte sie gerade haben. Dieser Mann, Wang Zhenxing heißt er, 50 Jahre alt, der weiß zumindest, dass man mit einer App, die heißt iShandong, seinen Kontostand checken kann. Das hat er auch schon mal gemacht, sagt er. Und er weiß auch, dass man mit freiwilligen Aktivitäten seine Punkte aufstocken kann. Aber er zum Beispiel hat seine Punkte nie irgendwo eingelöst und er sagt, ja, ich habe auch gar nicht so viel und eigentlich ist es mir egal. Ich finde, das zeigt ganz gut auch nochmal, dass das Ganze eben freiwillig war und ist und dass es auch keine Strafen gibt, wenn man da nicht mitmacht. In der Stadtverwaltung war ich dann noch in Rongcheng. Da standen dann so Terminals rum, wo man seinen Punktestand nachgucken und auch so einen Kontostand ausdrucken konnte, wie so ein Bankauszug. Allerdings haben die Mitarbeiter gesagt, ja, nee, eigentlich kommt da keiner, eigentlich macht das keiner, nutzt diese Terminals niemand. Und die Büros, die dort in der Stadtverwaltung in dem Gebäude eingerichtet wurden, als dieses Modellprojekt gestartet wurde, die gibt es auch nicht mehr, die stehen leer.
Also in Rongcheng hat sich das System ja nicht durchgesetzt, aber wie sieht es in anderen Regionen oder Städten aus?
Bei so einem Riesenland wie China mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist es natürlich schwer, den Überblick zu behalten. Aber Experimente und Modellversuche, die gehen an anderen Orten weiter. Wir haben ein Dorf gefunden, ganz in der Nähe der Stadt Rongcheng, Dongdao Liujiazun hieß das. Die haben ein Social Credit System in diesem Dorf, das zu funktionieren scheint. Das ist aber sehr analog, also gar nicht, wie man sich das so immer ausmalt. Und es ist tatsächlich auch nur auf dieses Dorf da begrenzt.
Okay, und wie funktioniert das da genau?
Die Dorfbewohner können mit freiwilliger Arbeit Punkte sammeln und bekommen die dann gut geschrieben. Und als Startkapital sozusagen bekommt jeder 5 Punkte und damit arbeitet man dann. Unter allen Dorfbewohnern wird dann auch immer ein Ranking veröffentlicht. Also das ist alles öffentlich und transparent. Und dann habe ich die Frau in diesem Dorf getroffen, die alle Rankings immer anführt. Das ist Liu Fenyin. 64 Jahre ist sie alt und sie sagt, dass sie letztes Jahr zum Beispiel 300 Punkte hatte. Sie sagt, wenn der Propaganda-Lautsprecher im Dorf freiwillige Arbeit anbietet, egal was es ist, zum Beispiel Unkraut jäten oder Erdnüsse schälen, dann geht sie hin und bekommt dafür Punkte. Sie habe zu Hause nichts zu tun, sagt sie. Sie tue dabei was Gutes für ihr Dorf. Sei glücklich und bekommt obendrauf noch Punkte. Die meisten Punkte, hat sie uns erzählt, sammelt sie übrigens mit der Arbeit in der dorfeigenen Tofu-Fabrik.
Ja, Liu Fenyin ist also an der Spitze des Punktestandes im Dorf und sie ist ja anscheinend auch recht stolz auf ihren Punktestand. Was kann sie denn mit ihren 300 Punkten machen?
Also man kann die Punkte in Geld umtauschen, es gibt sozusagen Cashback. Man kann da im Dorfsupermarkt einkaufen, das geht auch. Und wenn man viele Punkte hat, dann darf man später zum Beispiel im dorfeigenen Altersheim kostenlos wohnen. Aufgeschrieben werden die Punkte, so wie ich das verstanden habe, vom Dorfvorsteher. Und der kann einem, so heißt es, beispielsweise aber auch Punkte abziehen, wenn man zum Beispiel vor der Haustür nicht kehrt oder kein Unkraut im Vorgarten jätet. Da müsse man sich aber schon ziemlich daneben benehmen, haben mir die Leute im Dorf erzählt. Und zum Mitmachen gezwungen wird dort offenbar auch niemand.
Okay, also es sind eher örtliche Punktesysteme. Und ja, das erinnert mich doch ein bisschen an diese Treuepunkte, die man im Supermarkt sammeln und einlösen kann. Aber kann man mit solchen Systemen nicht auch die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger ausbauen?
Das könnte man natürlich sicherlich irgendwie, aber jetzt, wenn wir dieses System, das wir uns eben angeguckt haben, das ist schon echt eine Dorflösung. Das ist ja auch, wie gesagt, sehr analog. Das ist in der großen Stadt gar nicht so einfach umsetzbar. Vielleicht auch ein Grund, warum es das System flächendeckend nicht gibt. Katja Drinhausen von Merrick sagt auch, der Staat braucht es gar nicht unbedingt. Es gibt ja ohnehin schon so viel Überwachung in China und zwar auch schon viel länger, als es das Social Credit System gibt. Und einen weiteren Aspekt nennt sie dann auch noch.
Der Überwachungsstaat lebt im Dunkeln. Da geht es eigentlich, und das ist auch in staatlichen Dokumenten explizit so formuliert, darum, dass Überwachung möglichst wenig spürbar sein soll, damit es nicht so viel Widerwillen bei der Bevölkerung auslöst. Das heißt, man will öffentliche Plätze, Bewegungen von Bürgern, die Kommunikation im Internet möglichst lückenlos, so wird es auch fast wörtlich gesagt, überwachen können. Davon soll der Betroffene aber eigentlich nur was mitbekommen, wenn man wirklich ins Visier der Sicherheitsbehörden gerät. Und da sieht man auch, warum eine Social Credit Nummer, die dann das moralische oder politische Verhalten oder sogar Denken versucht zu bewerten, einfach keine gute Idee ist. Weil es würde ja das staatliche Handeln sichtbar machen und angreifbar machen und irgendwie staatliche Behörden auch zu einer Rechenschaft zwingen, was sie da machen.
Also Katja Drinhausen sagt, der Staat müsste dann Rechenschaft ablegen vor den Bürgerinnen und Bürgern, warum er irgendwas tut. Und daran hat er gar kein Interesse. Also das ist womöglich auch noch ein Grund, warum es das Social Credit System in China flächendeckend nicht gibt.
Ja, und so ein einheitliches Bewertungssystem für das Verhalten im Alltag zu entwickeln, das wäre ja auch ziemlich schwierig. Das Risiko von Fehlern wäre ja auch total hoch. Also wenn zum Beispiel jemand bei Rot über die Ampel geht, es kann ja 1000 verschiedene Gründe dafür geben. Also zum Beispiel gibt es einen Notfall oder da ist eine hilflose Katze auf der Fahrbahn oder so. Aber jetzt nochmal ein anderer Punkt. Wenn ich mit Chinesinnen und Chinesen in meinem Umfeld in Deutschland rede und sie nach diesen Bewertungssystemen frage, da reagieren viele eher gleichgültig. Welche Erfahrungen machst du in China? Also wie gehen die Menschen in China mit diesem Social Credit System und ja all diesen anderen Bewertungssystemen um? Also gibt es da auch Kritik?
Die meisten finden es tatsächlich gut, wenn bestimmtes Verhalten sanktioniert wird, zum Beispiel wenn jemand seine Schulden nicht zurückzahlt und dass eben anderes positives Verhalten, Engagement, dass das belohnt wird. Diese Frau sagt zum Beispiel, sie findet das System gut, sie ist Mitte 50 ungefähr, weil es Menschen dazu bewegt, ehrlich und aufrichtig zu sein und sich anständig zu benehmen. Sie hat aber selbst noch gar nicht mit diesem System zu tun gehabt, hat nur davon gehört und das, obwohl sie in Rongchang lebt, in dieser Modellstadt. Und so geht es eben ganz vielen Menschen in China. Die meisten haben sich damit überhaupt gar nicht auseinandergesetzt, weil sie von solchen Systemen und etwaigen Sanktionen auch überhaupt gar nicht betroffen sind.
Danke dir, Benjamin Eisel. Also für Einzelpersonen gibt es gar nicht diesen einen einzigen Punktestand, der jedes Verhalten umfasst. Stattdessen gibt es verschiedene Bewertungssysteme und die variieren auch nochmal von Ort zu Ort. Anders sieht das in der Wirtschaft aus und darum geht es jetzt. Wie wir am Anfang gehört haben, wurde das Social Credit System ja vor allem für Unternehmen in China konzipiert. Darüber rede ich jetzt mit Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk. Du warst selbst Korrespondentin in China und beobachtest das Land nun von München aus. Hallo Astrid.
Hallo Joyce. Ja, ich beobachte es von München aus und es ist da auch ganz interessant, weil die bayerische Wirtschaft beobachtet seit Jahren, wie sich das Social Credit System in China entwickelt. Es gibt deshalb sogar mehrere Forschungsprojekte und von einem bekommen wir bei Weltmacht China jetzt ganz frische Ergebnisse, die finde ich ziemlich überraschend.
Oh, okay, überraschend inwiefern?
Ja, Überraschung, Überraschung. Offenbar finden viele deutsche Unternehmen in China das System nämlich gar nicht so schlecht, weil es für sie viel mehr Transparenz schafft. Gerade im Umgang mit ihren Geschäftspartnern in China, da können sie jetzt sehr schnell sehen, wie stehen die finanziell da, wie verhalten die sich normalerweise und kann ich denen überhaupt trauen?
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber wie erklärst du dir das?
Ja, da müssen wir mal kurz drauf schauen, warum das Ganze eingeführt wurde. In China herrschte lange so ein bisschen was wie Wirtschaft Wild West, Also Hauptsache der Profit stimmt. Wie man zu Geld kommt, ist dann nicht ganz so wichtig. Das soll jetzt mit Hilfe des Social Credit Systems eingedämmt werden. Es soll helfen, Vorschriften durchzusetzen, zum Beispiel Steuern und Abgaben oder auch Umweltvorschriften oder Arbeitssicherheit und auch die Sozialstandards in den Unternehmen. All das sind jetzt die Daten, die jedes Jahr von den Behörden erhoben werden und in einen Punktestand umgerechnet werden. Und der gibt dann sozusagen Auskunft über die Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmens. Wer die Regeln beachtet, der steht auf roten Listen. Wer die Regeln missachtet, der steht auf schwarzen Listen. Also wenn es ganz schlimm kommt, kommt er auf eine schwarze Liste. Dazwischen gibt es aber auch noch jede Menge Schattierungen. Also nicht jeder negative Eintrag, der landet gleich auf einer schwarzen Liste.
Wie ungewöhnlich ist das denn, dass die Unternehmen auf diese Art und Weise durchleuchtet werden?
Ja, offenbar ist es viel normaler, als viele denken. Und ich habe darüber mit Lena Wassermann von der Uni Würzburg gesprochen, die das für ein Forschungsprojekt zum Social Credit System untersucht hat. In diesem Projekt hat sie das Social Credit System mit unserer Schufa und auch mit dem Deutschen Handelsregister verglichen.
Eigentlich entgegen der Annahme, dass es sowas nur in China gibt, muss man ja feststellen, dass es auch in Deutschland, in den USA solche Systeme gibt. Und wir haben damals einen systematischen Vergleich gemacht. Was für Informationen findet man denn über unterschiedliche Firmen? Also wir haben auch verschiedene Branchen angeschaut und haben das verglichen eben mit Deutschland und den USA. Im Vergleich tatsächlich bietet zum Beispiel das Handelsregister Einsicht in viel weitgreifendere Daten. Das hätten wir zum Beispiel auch nicht erwartet.
Genau. Und wie beim Deutschen Handelsregister sind diese Daten auch in China einsehbar für jeden.
Also in China war es lange Zeit das Problem, dass man gar nicht so viel über die einzelnen Firmen wusste. Und das ist jetzt anders. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ein Unternehmen jetzt Schulden nicht zurückzahlt oder sich nicht an Vorschriften hält? Welche Sanktionen drohen ihm?
Ja, das kommt drauf an, wie häufig das passiert oder auch wie hoch die nicht zurückgezahlten Beträge sind und ob noch was anderes in dem Unternehmen vorgefallen ist. Das Besondere an den schwarzen Listen, also wenn es ganz schlimm kommt, dass man auf so schwarze Listen gesetzt wird, das Besondere daran ist, dass verschiedene Dinge zusammengefasst werden, dass man also weniger als vor dem Social Credit System darauf setzen kann, dass man eben schon nicht auffällt oder auch nicht erwischt wird. Katja Drinhausen von Marix beschreibt das so.
Sie haben vielleicht als Unternehmen ursprünglich, ich sag mal, nur Lebensmittelvorschriften verletzt. Und wenn Sie die schwer verletzt haben, bedeutet es aber auch, dass Sie zum Beispiel keinen Zugang mehr zu günstigen staatlichen Krediten bekommen, dass Sie zum Beispiel von der Steueruntersuchung weitaus deutlicher unters Auge genommen werden, dass das Unternehmen dann vielleicht insgesamt die Möglichkeit verliert, in bestimmten Bereichen tätig zu sein und sich dann auf andere Tätigkeiten umverlegen oder den Betrieb einstellen muss.
Ja, also den Betrieb einstellen muss, das ist dann natürlich eine wirklich extrem harte Folge. Aber es kann auch für die Manager in solchen Firmen krass werden. Das Besondere in China ist nämlich auch, dass Manager von Firmen, die auf den schwarzen Listen stehen, Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie die Regeln nicht beachten. Sie verlieren zum Beispiel Privilegien, die man sich sonst mit Geld in China kaufen kann. Also zum Beispiel, wenn eine Firma extreme Schulden hat und die ewig nicht zurückzahlt, dann kann es dazu kommen, dass der Chef seine Kinder vielleicht dann nicht mehr auf eine teure Privatschule schicken kann. Oder auch ein Top-Manager darf nicht mehr mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahren, sondern muss den Bummelzug nehmen.
Also das Punktesystem soll die Unternehmen dazu bringen, sich an die Gesetze zu halten. Eigentlich klingt das nach einer guten Sache, aber was ist der Haken?
Es gibt so verschiedene Haken. Der eine ist verschiedene Punktesysteme. Es gibt staatliche Punktesysteme, aber auch welche von Privatfirmen. Eine heißt zum Beispiel Chichacha. Die alle funktionieren nicht identisch. Nach wem richtet man sich also und was gilt wo? Vor allem aber ist da noch eine viel größere Sorge, die Manager umtreibt. Es geht um absichtliche oder auch unabsichtliche Willkür. Lena Wassermann hat viele Interviews mit deutschen Managern in China geführt und alle sind sich schon bewusst, wo sie arbeiten, dass eben letzten Endes die kommunistische Partei das Sagen hat. Aber die gute Nachricht ist, bisher vertrauen die Firmen dem Punktesystem auch.
Klar kann es mal vorkommen, dass irgendwas falsch abgebildet wurde, aber da gibt es relativ gut funktionierende Mechanismen, wo man, das nennt sich Credit Repair, anmelden kann, direkt auf dieser Webseite dann auch. Dann muss man quasi Dokumente mit hochladen, die jetzt zeigen, warum der Fehler eben nicht bei dem Unternehmen liegt, sondern bei der Behörde und die sich vielleicht vertippt haben oder sonst was gemacht haben. Und dann werden diese Fehler auch sehr schnell korrigiert. Das meiste, was ich jetzt gehört habe, waren, glaube ich, 10 Tage.
Das Social Credit System gilt ja für alle Unternehmen, die in China tätig sind und somit auch für die deutschen Unternehmen. Wie gehen Sie denn mit dem Bewertungssystem um?
Also die gehen damit sehr viel weniger defensiv um, als ich erwartet habe. Ich bin ziemlich erstaunt. Die Firmen nutzen es sogar offensiv in ihrem Alltag. Sie schauen in den Listen regelmäßig nach, um Transparenz zu schaffen. Zum Beispiel, wenn sie neue Zulieferer an Bord holen wollen oder nach neuen Kunden suchen. Und gleichzeitig ist es dann auch ein Werbemittel für die Firmen. Denn wenn man einen guten Punktestand hat und auf einer roten Liste vielleicht sogar auftaucht, das macht einen ja auch bekannt und es zeigt dann, wie vertrauenswürdig die eigene Firma ist.
Ich finde es schon erstaunlich, weil wir vorhin ja bei Ben auch gehört haben, was sich so in den Köpfen hier in Deutschland über das Social Credit System festgesetzt hat. Also wenn wir da an die dystopische Datenkrake und so denken, ne?
Ja, absolut. Es ist ein wirklich furchtbarer Begriff. Und man muss sehen, wenn man sich diese ganze Forschung anschaut, das bietet auch einen Aha-Effekt. Also man kann sagen, hier stimmt ein Klischee offenbar nicht. Für Lena Wassermann als die Wissenschaftlerin ist dieses Klischee aber eigentlich sehr viel problematischer als für uns.
Aber was mich durchaus schockiert, ist, dass ich eigentlich fast auf jedem Vortrag von mindestens einer Person mehr oder weniger direkt gefragt werde, ob ich denn von der chinesischen Partei bezahlt werde, weil diese Darstellung, die ich irgendwie biete, ja doch sehr beschönigend sei.
Ja, das ist natürlich ein Problem für eine Wissenschaftlerin. Lena Wassermann versucht dann immer zu erklären, wie sie vorgegangen ist. Also sie hat eine digitale Auswertung von Tausenden von Daten auf den Social Credit System Listen gemacht, hat Interviews mit vielen deutschen Firmen in China geführt und.
Nochmal zurück zu den schwarzen Listen. Gibt es denn deutsche Firmen, die darauf gelandet sind, die im Zuge des Social Credit System sanktioniert worden sind?
Ja, die gibt's schon, aber überraschend wenige. Und es scheinen dann auch immer die gleichen Namen zu sein, die Lena Wassermann gesehen hat. Sie hat in ihrer Studie an der Uni Würzburg über Jahre eine enorme Menge von Daten verglichen. Sie hat sich auch gefragt, ob besonders viele deutsche Firmen negative Einträge haben. Dafür hat sie auf der staatlichen Social Credit Plattform Credit China über 5000 deutsche Firmen analysiert. Und dann auch nochmal genauso viele weitere Firmen, also andere nicht deutsche Firmen. Und es kam raus, nur 0,16% der deutschen Firmen sind negativ aufgefallen. Und da hat die Lena Wassermann schon ganz kleine Verstöße gegen die Vorschriften mitgezählt. Sie führt das alles darauf zurück, dass die Deutschen als Ausländer in China besonders vorsichtig sind und darauf achten, alle Regeln einzuhalten.
Nun ist es ja auch so, dass es ja viele Spannungen zwischen China und der EU und auch China und den USA gibt, gerade wenn es um die wirtschaftspolitischen Fragen geht, also Zölle, Technologietransfer und so weiter. Kann durch das System denn auch Druck ausgeübt werden, also gerade auch auf ausländische Firmen in China?
Das ist wahrscheinlich schon möglich. Aber da ist es ja wie bei der Überwachung, über die Benjamin vorhin gesprochen hat. Um Druck auf ausländische Firmen auszuüben, braucht die Staats- und Parteiführung das Social Credit System nicht. Da hat sie ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann sie den Marktzugang verwehren oder andere Sanktionen. Man hat das ja alles schon erlebt. Also das geht auch nach den bewährten analogen Methoden ganz oldschool.
Astrid Freieisen in München, also deutsche Unternehmen, die finden das System gerade ja gar nicht so schlecht. Es führt offenbar zu mehr Transparenz. Vielleicht gibt es für die deutschen Unternehmen sogar mehr Rechtssicherheit. Eine letzte Frage an dich. Kannst du das nachvollziehen? Wie schätzt du das ein?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Denn wenigstens bietet dieses System nach jetziger Erfahrung offenbar ein kleines Plus an Sicherheit in einer ansonsten sehr unsicheren chinesischen Geschäftswelt, wo politische Willkür eine ganz konkrete Bedrohung ist. Aber genau dieses Grundproblem in China verschwindet ja durch das Social Credit System auch nicht. Das haben die Manager in der wissenschaftlichen Studie bestätigt. Denen ist ja immer bewusst, in welchem Umfeld sie arbeiten.
Benjamin Eisel in Beijing, du warst ja in Rongcheng, wo es dieses ja Pilotprojekt für Social Credit System für ja Individuen gibt. Eigentlich sollte es ja bis 2020 national ausgerollt werden. Warum ist das nie passiert? Also warum gibt es kein einheitliches Social Credit System für Individuen, sondern stattdessen einen Flickenteppich aus verschiedenen Systemen?
Ich glaube, man hat das zunächst mal ausprobiert und deswegen gibt es eben so verschiedene Modellprojekte, aber es hat sich wahrscheinlich einfach nicht als praktikabel erwiesen und deswegen ist es flächendeckend nicht ausgerollt worden. Manche Sachen haben sich dann eben als besser erwiesen, zum Beispiel in der Wirtschaft, deswegen ist es dort auch verbreitet, aber dieses für Individuen eben nicht. Das heißt aber nicht, dass daran nicht weiter experimentiert und ausprobiert wird und es kann natürlich sein, dass sich das auch immer noch verändert.
Was haltet ihr von dem Social Credit System in China? Machen solche Bewertungssysteme Sinn für euch? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Wir machen übrigens jetzt eine kleine Sommerpause und sind im Herbst wieder für euch da. Ihr könnt ja so lange unsere anderen Folgen hören, falls ihr es nicht schon getan habt. Oder ihr hört in den Wirtschaftspodcast Plus Minus vom Bayerischen Rundfunk rein. Die haben eine Folge darüber gemacht, ob unsere Daten vor Hackern aus China sicher sind. Den Plus-Minus-Podcast gibt es wie Welt macht China auch in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. An dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eissel, Astrid Freieisen und Ruth Kirchner, die die Folge redaktionell betreut hat und das Interview mit Katja Drinhausen von Merix geführt hat. Vielen Dank auch an Lena Wassermann von der Universität Würzburg und an die Menschen in Rongcheng und Dongdao, Liu Jiazun. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Zui Mu, Eva Lambi-Schmidt, Steffen Wurzel, Marc Krüger und Fanny Michaelis. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.